Wer genau hinschaut, merkt, Gott interessiert sich nicht nur für große geistliche Themen, sondern auch für Schulden, Löhne, Pfänder und die Frage, wie mit Schwachen umgegangen wird. Die detaillierten Bestimmungen im Gesetz wirken auf den ersten Blick alt und fremd, aber sie zeichnen das Bild eines Gottes, der die Belasteten sieht, Freiheit schenkt und sein Volk in einen Lebensstil der Barmherzigkeit hineinführt. In diesen Ordnungen spiegelt sich die Haltung Christi, der sich selbst hingab, um uns frei zu machen und uns in seine eigene Großzügigkeit hineinzunehmen. Freiheit aus Liebe, der durchbohrte Knecht und Christus. Im Gesetz über den hebräischen Knecht schimmert ein überraschend zartes Bild von Gottes Herzen auf. Ein Bruder oder eine Schwester, die aus Armut ihre Freiheit verkaufen mussten, sollten nicht für immer in dieser Lage bleiben, wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft, dann soll er dir 6 Jahre dienen, und im 7. Jahr sollst du ihn von dir als Freien entlassen. Die Ordnung folgt der Schöpfung, 6 Tage Werk, der 7. Tag Ruhe. So wie Gott nach Vollendung seines Werkes am 7. Tag ruhte, und am 7. Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte, so sollte der Knecht nicht endlos schuften, sondern auf einen Zeitpunkt zugehen, an dem er als freier Mensch wieder eintreten dürfte in sein eigenes Leben. Befreiung ist hier kein Zusatz, sie ist in Gottes Rhythmus eingebaut. Er akzeptiert Knechtschaft nur als begrenzte Notlösung, nicht als endgültige Bestimmung. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft, dann soll er dir 6 Jahre dienen, und im 7. Jahr sollst du ihn von dir als Freien entlassen. Der Grund, warum ein hebräischer Knecht nach 6 Jahren Dienst befreit werden sollte, liegt darin, dass Gott ein Gott der Ruhe ist. Nachdem er das Werk der Schöpfung 6 Tage vollendet hatte, ruhte er am 7. Tag. Auch die von Gott Geschaffenen sollten 6 Tage arbeiten und am 7. Tag ruhen. In 5. Mose Kapitel 15 Vers 12 wird dieses Prinzip des Ausruhens nach einer Arbeitsperiode auf den hebräischen Knecht angewandt. Daraus erkennen wir, dass Gott nicht nur weise ist, sondern dem Menschen auch Mitgefühl entgegenbringt. Gott sorgt für den Menschen und kümmert sich um ihn. Doch mitten in diese Struktur der geordneten Freiheit hinein öffnet sich ein anderes Motiv, Liebe, die freiwillig bleibt. 5. Mose erzählt von dem Knecht, der nach 6 Jahren sagen kann, ich will nicht von dir weggehen, weil er seinen Herrn, dessen Haus und seine Familie liebt. Dann wird sein Ohr an die Tür gelegt und mit einem Pfriem durchbohrt. Das Zeichen ist schlicht, aber tief, ein Ohr, das dauerhaft an der Schwelle dieses Hauses liegt, ein Leben, das sich an einen Ort und eine Beziehung bindet. Jesaja nimmt dieses Motiv auf, wenn es über den Knecht Gottes heißt, der Herr. Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. In diesem hörenden, geöffneten Ohr erkennen wir Christus, den vollkommenen Knecht, der nicht durch äußeren Zwang, sondern aus innerer Hingabe beim Willen des Vaters bleibt. Der durchbohrte Knecht ist darum mehr als ein soziales Detail, er ist eine stille Prophezeiung auf Jesus. Er hätte frei ausgehen können, aber er bleibt, und sein Bleiben wird durch ein verletztes, gezeichnetes Ohr besiegelt. So bleibt Christus in der Sendung des Vaters, obwohl es ihn ans Kreuz führt. In ihm wird sichtbar, dass Freiheit im Reich Gottes nicht zuerst Unabhängigkeit bedeutet, sondern eine erwählte Bindung an den, der uns liebt. Wo unser inneres Ohr an die Tür Christus gelegt wird, entsteht kein enger, verklemmter Glaube, sondern eine geweitete Existenz, ein Leben, das nicht von Eigenwillen gesteuert wird, sondern von einer Stimme, die ruft, tröstet und leitet. Je mehr dieses Hören unsere Identität prägt, desto mehr wird Gehorsam zur Antwort der Liebe und Zugehörigkeit zur Quelle von Ruhe. So wächst aus dieser Szene eine stille Einladung, das eigene Verständnis von Freiheit neu zu überdenken. Gott malt hier das Bild eines Menschen, der zwar gehen könnte, aber bei seinem Herrn bleibt, weil er dort sein Leben gefunden hat. In einer Zeit, in der Ungebundenheit oft mit Reife verwechselt wird, erinnert dieser durchbohrte Knecht daran, dass die tiefste Ruhe an dem Ort liegt, wo ein Herz sagen kann, hier will ich bleiben, hier will ich hören. Wer sich von Christus das Ohr öffnen lässt, verliert nicht sich selbst, sondern findet in der Nähe des Herrn eine Freiheit, die durch Liebe gehalten ist, und darin eine Würde, die kein äußeres Joch zerstören kann. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft, dann soll er dir 6 Jahre dienen, und im 7. Jahr sollst du ihn von dir als Freien entlassen. Und am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Die Gestalt des hebräischen Knechtes stellt leise, aber entschieden die Frage, woran unser Leben eigentlich gebunden ist. Nicht jede Fessel ist sichtbar, und nicht jede Bindung ist Unterdrückung. Wo Christus als der liebende Herr vor Augen steht, kann ein Ja zu ihm, ein Ja zu seinem Willen und seinem Haus, zu einem Ort innerer Weite werden. Die Erinnerung an den durchbohrten Knecht ermutigt dazu, die Angst vor Hingabe zu verlieren, das Ohr, das sich an Christus binden lässt, verfällt nicht, sondern wird wach und hellhörig. In einer Welt voller Stimmen darf der Glaube neu lernen, die eine Stimme zu suchen, die nicht drückt, sondern trägt und gerade so erfährt, wie befreiend es ist, bei dem zu bleiben, der uns zuerst geliebt hat. Göttliche Großzügigkeit aus empfangenem Segen weitergeben. In den Weisungen für den freigelassenen Knecht tritt Gottes Großzügigkeit in eine erstaunliche Konkretheit. Freiheit allein genügt Gott nicht, der ehemals Verschuldete soll nicht in eine neue Not entlassen werden. Darum heißt es, und wenn du ihn als Freien von dir entlässt, sollst du ihn nicht mit leeren Händen entlassen, du sollst ihm reichlich aufladen von deinen Schafen, von deiner Tenne und von deiner Kelterkuffe. Womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat, sollst du ihm geben. Der Herr stellt den Besitz des Herrn unter ein anderes Vorzeichen, was du hast, ist nicht nur Ergebnis deiner Mühe, sondern Frucht des Segens Gottes. Und dieser Segen will nicht an dir enden. Der freigelassene Knecht verlässt das Haus nicht als Bittsteller, sondern als einer, der aus den Händen seines ehemaligen Herrn einen neuen Anfang machen kann. Wenn du ihn freilässt, sollst du ihn nicht mit leeren Händen wegschicken, du musst ihn reichlich versorgen aus deiner Herde, aus deiner Dreschstätte und aus deiner Kelter, wie Jehova, dein Gott, dich gesegnet hat, so sollst du ihm geben. Gott ist kein Gott der Knappheit, sondern ein Gott des Reichtums, der Fülle und des Überflusses. Darum sollte der Herr den freigelassenen Knecht großzügig versorgen. Aus derselben Haltung heraus verbietet Gott, aus der Not des Bruders Kapital zu schlagen, du sollst deinem Bruder keinen Zins auferlegen, Zins für Geld, Zins für Speise, Zins für irgendeine Sache, die man gegen Zins ausleiht. Wer leiht, soll helfen, nicht verdienen. Und wo Sicherheit verlangt wird, setzt Gott Grenzen, man soll nicht Handmühle und Mühlstein pfänden, denn damit pfändet man das Leben. Auch das Kleid eines Armen darf nicht über Nacht als Pfand einbehalten werden, damit er sich in seinem Mantel schlafen liege und dich segne, und es wird für dich als Gerechtigkeit gelten vor dem Herrn, deinem Gott. Recht wird hier nicht allein durch Verträge definiert, sondern durch den Blick Gottes auf das Leben des anderen. Ein Pfand, das dem Bedürftigen die Möglichkeit nimmt zu malen oder zu schlafen, überschreitet eine unsichtbare Linie, es rührt an das, was Gott als unantastbar schützt. Damit zeichnet die Tora ein anderes Bild von Besitz als das übliche. Eigentum bleibt Eigentum, und doch ist es durchdrungen vom Bewusstsein, dass Gott der eigentliche Geber ist. Wo er im Zentrum der Betrachtung steht, verwandelt sich Reichtum in eine anvertraute Gabe, in etwas, das nicht nur sichern, sondern auch tragen soll. Die freigelassenen Knechte, die zinsfrei unterstützten Brüder, die Armen, die ihren Mantel zurückbekommen, sie alle werden zu lebendigen Zeichen. Gott ist kein Gott der Knappheit, sondern ein Gott der Fülle, der dafür sorgt, dass Menschen aus ihrer Schwäche wieder ins Leben finden können. Wer an dieser Großzügigkeit Gottes Anteil nimmt, merkt, wie sich der eigene Umgang mit Dingen verändert. Besitz verliert den Charakter einer Festung, die gegen andere verteidigt werden muss, und wird mehr und mehr zu einem Feld, auf dem Gottes Fürsorge sichtbar werden darf. Es entsteht ein leiser, aber starker Trost, was wir aus seiner Hand empfangen, ist größer als unsere Angst, zu kurz zu kommen. Und was wir in seinem Namen weitergeben, bleibt nicht ohne Echo, und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in allem, was du tust. In diesem Vertrauen wächst die Freiheit, großzügig zu leben, nicht aus Druck, sondern aus der Erfahrung, dass Gottes Reichtum trägt, auch wenn wir teilen. Und wenn du ihn als Freien von dir entlässt, sollst du ihn nicht mit leeren Händen entlassen, du sollst ihm reichlich aufladen von deinen Schafen, von deiner Tenne und von deiner Kelterkuffe. Womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat, sollst du ihm geben. Du sollst deinem Bruder keinen Zins auferlegen, Zins für Geld, Zins für Speise, Zins für irgendeine Sache, die man gegen Zins ausleiht. Die Weisungen aus 5. Mose konfrontieren ein tief verwurzeltes Denken, in dem Sicherung und Mehrung des eigenen Besitzes fast selbstverständlich Vorrang haben. Indem Gott die Schwelle zieht, wo Hilfe in Ausbeutung umschlägt, öffnet er einen Raum, in dem sein eigenes Herz sichtbar wird. Er verknappt nicht, er schafft Raum. Aus dieser Sicht wird jeder Akt der Großzügigkeit zu einem Spiegel seines Wesens, nicht zu einer moralischen Leistung. Der Blick auf den freigelassenen Knecht, der beladen wegzieht, und auf den Armen, der seinen Mantel zum Schlafen zurückerhält, kann neu wachrufen, dass wir selbst von einem Gott gehalten werden, der uns nicht mit leeren Händen gehen lässt. Das macht Mut, auch dort weiterzugeben, wo die Rechnung zunächst nicht aufgeht, im Vertrauen darauf, dass der Segen Gottes größer rechnet als unsere Vorsicht. Erinnerte Barmherzigkeit, die Schwachen im Blick behalten. Die letzten Verse von 5. Mose 24 lenken den Blick auf diejenigen, die im alltäglichen Getriebe leicht übersehen werden, Fremde, Waisen und Witwen. Es geht nicht nur um einzelne Akte der Hilfe, sondern um eine geprägte Aufmerksamkeit. Du sollst das Recht eines Fremden und einer Waise nicht beugen, und das Kleid einer Witwe sollst du nicht pfänden. Gerechtigkeit wird hier nicht abstrakt verhandelt, sondern auf die verletzlichsten Glieder der Gemeinschaft hin buchstabiert. Wo Recht gebogen wird, trifft es zuerst die Schwachen. Und Gott macht klar, gerade an ihnen entscheidet sich, wie ernst sein Volk ihn nimmt. Deshalb verknüpft er die Rechtssätze mit einer Praxis, die in die Felder und Weinberge hineinreicht. In 24, 17 bis 22 wird klar, dass die Kinder Israels die Not eines Fremdlings, eines Waisen oder einer Witwe bedenken sollen. Das bedeutet, sie sollen nicht nur geben, um zu helfen, sondern sich ihrer Not auch bewusst sein. Statt darauf zu warten, dass die Bedürftigen zu ihnen kommen, sollen sie an sie denken und für sie tätig werden. Wenn die Ernte eingebracht wird, soll nicht alles restlos eingesammelt werden, wenn du deine Ernte auf deinem Feld einbringst und hast eine Gabe auf dem Feld vergessen, sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll sie sein, damit der Herr, dein Gott, dich segnet in allem Tun deiner Hände. Ebenso bei Oliven und Wein, was nach der ersten Lese hängen bleibt, ist gewissermaßen Gottes Anteil für die Bedürftigen. Die Armen sollen nicht nur um Almosen bitten, sie sollen Raum finden, still und würdig zu sammeln, was bewusst nicht restlos ausgebeutet wurde. Es entsteht eine Kultur der Rücksicht, man nimmt nicht alles, was man nehmen könnte. Man lässt stehen. Man rechnet mit anderen in seiner Planung, noch bevor sie sichtbar vor einem stehen. Der Schlüssel zu dieser Haltung liegt in einer Erinnerung, die Gott immer wieder in den Text einschreibt, und du sollst daran denken, dass du Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat, darum befehle ich dir, dieses Wort zu befolgen. Israel soll seine eigene Geschichte nicht vergessen, die Erfahrung der Fremdheit, der Ausbeutung, der Schwachheit. Aus dieser Erinnerung wächst Barmherzigkeit. Wer sich seiner eigenen Abhängigkeit von Gottes Eingreifen bewusst bleibt, dem fällt es schwerer, sich über andere zu erheben oder bis aufs Letzte zu beanspruchen, was ihm zusteht. Das Gesetz verbindet Fürsorge und Gedächtnis, das Handeln für die Armen mit dem inneren Wissen, selbst einmal arm gewesen zu sein. Im Licht des Evangeliums gewinnt diese Verbindung eine noch tiefere Farbe. Auch in Christus werden wir immer wieder daran erinnert, dass wir Empfänger von Gnade sind, nicht Selbstversorger unseres Heils. Die Fürsorge für Schwache ist darum keine Zusatzoption für besonders Fromme, sondern Ausdruck einer Erinnerungskultur. Wir waren fern und sind nahegebracht, wir waren ohne Hoffnung und haben Erbarmen empfangen. Wer in dieser Erinnerung lebt, wird nicht perfekt, aber er bleibt weich für die Nöte anderer. Die Felder unseres Lebens, Zeit, Kraft, Mittel, Aufmerksamkeit, müssen nicht restlos verplant sein. Es darf und soll Ränder geben, an denen andere leben können. Darin liegt ein stiller Trost, wo wir aus erinnerter Barmherzigkeit Raum lassen, öffnet sich unser eigenes Leben für den Segen dessen, der nie vergisst, woher er uns geholt hat. Du sollst das Recht eines Fremden und einer Waise nicht beugen, und das Kleid einer Witwe sollst du nicht pfänden. Wenn du deine Ernte auf deinem Feld einbringst und hast eine Gabe auf dem Feld vergessen, sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll sie sein, damit der Herr, dein Gott, dich segnet in allem Tun deiner Hände. Die Verbindung von Erinnerung und Barmherzigkeit im 5. Buch Mose stellt unsere spontanen Reflexe in Frage. Oft wird die eigene Geschichte dazu benutzt, sich zu rechtfertigen oder abzugrenzen. Gott aber führt Israels Vergangenheit vor Augen, um das Herz zu weiten, nicht um Schuldgefühle zu schüren. In dieser Perspektive können eigene Erfahrungen von Enge, Mangel oder Verwundung zu Brücken werden, über die Mitgefühl zum anderen gelangt. Wo das Evangelium uns daran erinnert, wie sehr wir selbst getragen wurden, wächst eine Freiheit, nicht alles ausschöpfen zu müssen, was möglich wäre. So wird die Fürsorge für die Schwachen nicht zu einer schweren Last, sondern zu einem stillen Echo auf das, was Gott in unserem eigenen Leben getan hat, und gerade darin zu einem Ort, an dem seine Güte neu erfahrbar wird. Herr Jesus Christus, du bist der Knecht Gottes, dessen Ohr für immer dem Willen des Vaters geöffnet ist, und du hast deine Freiheit aus Liebe zu uns hingegeben. Danke, dass du uns aus Knechtschaft befreit und mit geistlichem und materiellem Segen reich gemacht hast. Präge unser Herz mit deiner Großzügigkeit, damit wir nicht aus Angst festhalten, sondern aus Vertrauen teilen und in deiner Gegenwart sicher ruhen. Lass uns unsere eigene Geschichte der Gnade nie vergessen, damit wir die Schwachen, Verschuldeten und Übersehenen mit deinen Augen sehen und sie in unserem Denken und Handeln nicht aus dem Blick verlieren. In allem, was wir besitzen und tun, erfülle uns mit der Freude, dass du selbst unser Lohn und unsere Zukunft bist. Amen.